Ja, herzlich willkommen jetzt zu unserer ersten Session Region, Entwicklungsdynamik und Handlungsbedarf. Dies geht sicher über eine reine Bestandsaufnahme schon mal hinaus, aber so ist es ein bisschen gedacht und um überhaupt die wichtigsten Anhaltspunkte und den Handlungsbedarf zu erkennen. Professor Michael Flüger macht den Anfang. Er leitet den Lehrstuhl International Economics an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Er ist prädestiniert hier für diese Aufgabe, insbesondere weil er auch beim Verein für Sozialpolitik schon lange für Regionaltheorie und Politik zuständig ist, da auch Vorsitzender war, auch im Ausschuss für Außenwirtschaft und Außenwirtschaftstheorie und Politik. Er ist außerdem beim IZA Bonn Research Fellow und beim DIW Berlin. Einmal haben Sie auch schon bei uns im Wirtschaftsdienst geschrieben. Und wir freuen uns jetzt über Ihren Beitrag, regionale Entwicklung und Regionalpolitik, Treiber der Veränderung und Handlungsoptionen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Das ist mir eine wirklich große Freude. Es ist auch für mich eine gute Gelegenheit, über die eigene Arbeit zu reflektieren. In der Regionalökonomik bohren wir dicke Bretter und wir bohren sie typischerweise an spezifischen Stellen. Und eine solche Gelegenheit ist wirklich hervorragend, mal zu versuchen, zusammenzustellen, was sind eigentlich die Kernideen. Und ich glaube, ich kann einiges auch auf manche der Fragen, nicht auf alle der Fragen von Herrn Hütter eine erste Idee geben und Leitlinien geben, Grundgedanken geben, worüber wir nachdenken müssen und wie wir vor allem eines machen können, wie wir unsere Gedanken strukturieren. Denn was, glaube ich, klar geworden ist, wir haben eine solche Vielzahl von Einflussfaktoren und Entwicklungen, dass wir nicht wissen, packen wir links, packen wir oben, packen wir rechts an. Und das ist die wichtigste Aufgabe, glaube ich, der ökonomischen Forschung, der ökonomischen Theorie, uns dabei zu helfen, ein Grundgerüst erstmal zu erkennen. Und das ist mir beim Nachdenken für den heutigen Vortrag eigentlich klar geworden, dass ich uns damit wahrscheinlich den besten Dienst tue, auch wenn ich Sie mit einer vielleicht etwas akademischen Grafik quälen will. Aber ich hoffe, es wird mir gelingen, die mit Inhalt und Gedanken zu füllen. Ich glaube, über regionale Disparitäten muss ich jetzt nicht viel Worte verlieren. Das hätte man nicht besser machen können, als wir es durch das Einführungsreferat gehört haben. Wir alle wissen um die starken Disparitäten, Unterschiede der wirtschaftlichen Aktivität im Raum. Herr Hütter hat es uns gezeigt anhand verschiedener Indikatoren. Wir haben eine aktuelle Diskussion, die hier sehr einen Blick geworfen hat auf regionale Entwicklung. Ich glaube, es ist ein großes politisches Thema. Wir sehen in Deutschland diese Immobilienpreisexplosion. Wir sehen Leerstand. Wir haben vor kurzem ein Wohnungsbaugutachten gehabt. Wir haben in der Presse große Aufmerksamkeit. Der Economist spricht über die Plätze, die left behind sind durch die Globalisierung. Und wir haben einen Befund, den man ruhig am Anfang dieser Überlegungen sagen muss, die Erfahrungen mit der bisherigen Regionalpolitik sind negativ. Sie sind allenfalls gemischt. Und das ist nirgends besser gesagt worden als kürzlich in einem Überblick, wo man sagen muss, even the most positive evidence on their effectiveness does not establish that they create self-sustaining gains. Also man hat viel Geld ausgeschüttet und selbst da, wo man sieht, sie haben einen Einfluss und wir wissen beispielsweise, die Bayerische Cluster-Initiative, die hat Einfluss genommen, aber ist die Frage, wird die nachhaltig sein, wird die persistent sein, wird die langfristige Wirkung haben, das sind komplexe Fragen. Worüber will ich reden? Ich will reden über das, was uns die Theorie sagt, über die Entwicklung von Städten und Regionen. Und ich glaube, da kann ich eine gute Nachricht für Herrn Hütter bringen. Wir sind ein Stück weiter gekommen als das, was Sie auf Ihrer Folie angedeutet haben. Dann glaube ich, dass wir diesen Rahmen nehmen können und ich muss gucken, dass ich in der Zeit bleibe, zu analysieren, was treibt dann die Entwicklungen und schließlich natürlich die große Frage, was soll und was kann Regionalpolitik leisten Und auch da wissen wir schon einiges, aber wir haben Bereiche in der Regionalpolitik, da sind wir offen gesagt blank. Da stehen wir völlig, völlig am Anfang. Wie lässt sich Entwicklung von Städten und Regionen erklären? Von Herrn Hüther haben wir gehört, er hat zurückgegriffen auf eine lange fundamentale Tradition der Außenhandelslehre, der Standortlehre in Deutschland. Aber wir haben in der jüngeren Zeit sehr, sehr viel Forschung. Wir haben eine Stadtökonomik, die sich mit innerstädtischen Boden- und Mietpreisen, mit Pendeln auseinandersetzt. Wir haben durch Robeck-Rosen einen wichtigen Ansatz, der lokale Produktivitäten, lokale Annehmlichkeiten, Standortfaktoren uns vor Augen führt. Wir haben Hendersons Stadtsystemansatz, der uns zeigt, Regionen, Städte bilden sich aus einem Widerstreit von städtischen Kosten und Produktionsvorteilen. Und die neue ökonomische Geografie ist auch schon angesprochen. Das ist das Kind von Paul Krugman, wo Handelskosten und Marktgrößeneffekte thematisiert werden. Wir haben also verschiedene Erklärungsansätze, unterschiedliche Schwerpunkte. Und meine Frage, wie kann ich nun die Essenz unserer aktuellen Forschung destillieren? Das kann ich dadurch machen, dass ich Ihnen zeige, dass diese Ansätze durchaus einheitliche Prämissen haben und dass sie sich in einem einheitlichen Ansatz zusammenführen lassen, der uns helfen wird, unsere Überlegungen zu strukturieren. Und diesen Ansatz möchte ich zunächst mit Ihnen entwickeln, zunächst ein paar einfache Annahmen oder die zugrunde liegenden Annahmen nennen, aber zugleich auch sagen, dass der Rahmen, den ich hier nun entwickeln werde, der ist von einigen Ökonomen entwickelt worden. Das ist jetzt nicht meine originäre Erschöpfung, was Sie gleich hoffentlich in einem instruktiven Schaubild sehen werden. Die erste Prämisse, die alle modernen Ansätze haben, sind: Arbeitskräfte und Firmen sind mobil. Man bewegt sich zwischen Städten und Regionen. Ich werde im Vortrag da sehr, sehr lax umgehen. Ich werde Städte und Regionen einfach zusammenpacken. Denken Sie an kreisfreie Städte, denken Sie an Kreise als regionale, lokale Wirtschaftseinheiten. Firmen produzieren, sie produzieren Güter, vielleicht Dienstleistungen, benötigen Arbeitskräfte. Wir unterstellen, Firmen haben ein Profitmotiv und stehen in Konkurrenz. Dann haben wir als Akteure auch die Bevölkerung, die als Arbeitskräfte hier eine Rolle spielt. Und die Arbeitskräfte haben 4 Faktoren, die ihre Zielvorstellungen bestimmen. Und das ist ganz wichtig, die nun zunächst aufzuführen. Das sind zum einen die Löhne, die bezahlt werden in der Region. Das sind zum anderen die Kosten der Lebenshaltung, die Mietpreise, die Pendelkosten innerhalb von Städten oder innerhalb von Regionen, die lokalen Güterpreise. Dann hat natürlich jede Region bestimmte Merkmale. Faktoren, die allgemein geschätzt sind oder nicht geschätzt sind, die lokale Lebensqualität definieren. Eine hervorragende Lage an schönen, nahe zu Seen, nahe zu Bergen, Flüssen, Sonnentage, die Kultur, Dinge, wo man sagen kann, sie sind allgemein geschätzt. Und schließlich, und das ist ganz wichtig, hat auch jeder von uns eine individuelle Standortpräferenz über alle anderen Faktoren hinweg, über Löhne, über Preise, über auch vielleicht ein Kulturangebot. Das sind Faktoren, die halten uns in bestimmten Regionen, weil wir vielleicht bestimmte familiäre oder Netzwerkkontakte haben, weil wir individuelle Präferenzen haben und nicht sofort auf jeden ökonomischen Anreiz bereit sind, die Region zu wechseln. Das sind die 4 Faktoren. Und Arbeitskräfte wägen nun ab diese Faktoren, also und wählen sich gewissermaßen im Mix die beste Region. Und das führt zum räumlichen Gleichgewicht und das führt zur Erklärung, zur modernen Erklärung für Regionen. Und das ist das, was ich Ihnen hier anbieten möchte. Wo ist der Lichtpointer? Das haben wir hier. Sie sehen hier ein zunächst komplex anmutendes Schaubild, was genau die Faktoren zusammenbringt, die wir von in der Analyse von Herrn Hüther auch bereits gesehen haben. Ich trage hier ab gewissermaßen die Größe einer Region oder Stadt. Wie viele Arbeitskräfte, wie groß ist die Bevölkerung in einer Stadt? Ich trage nach oben ab den Lohn, der in dieser Stadt bezahlt wird von den Firmen. Und ich trage nach unten ab die Lebenshaltungskosten. Schauen wir uns diese Zusammenhänge an. Wir wissen aus umfangreichen Forschungen, dass Folgendes gilt. Diese Lohnkurve, das ist gewissermaßen das, was die Firmen, die produzieren, den Arbeitskräften bezahlen. Die hat typischerweise einen steigenden Verlauf. Warum hat sie einen steigenden Verlauf? Wir sind inzwischen klar, die Forschung zeigt das eindeutig, dass es Agglomerationsexternalitäten gibt. Es gibt Vorteile aus der räumlichen Ballung. Das heißt, je mehr Leute in eine Stadt kommen, umso produktiver werden die Firmen, umso höher die Nachfrage nach Arbeit und umso höher der Lohn. Diese Entwicklung, die wir hier oben in einer Kurve abgebildet haben, die spiegelt verschiedene Kräfte. Da ist zum einen die Idee, dass wenn mehr Menschen miteinander, mehr Firmen miteinander interagieren, dass das Wissen zwischen den Personen besser diffundiert. Wir haben Wissensspillover. Wir haben zum anderen einen Vorteil in der Agglomeration, wenn wir große Arbeitsmärkte haben. Warum? Weil ein Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber leichter zueinander finden und jeder sich gegenseitig versichert, wenn er einen Job sucht oder wenn er eine Arbeitskraft benötigt. Auch das macht räumlich produktiver. Und schließlich haben wir ein drittes wichtiges Argument. Wir haben eine lokale Verflechtung der Wirtschaft. Wir haben Verflechtungen von Zulieferern und Finalgüterproduzenten. Auch das lebt davon, von der lokalen Nähe, weil man produktiver wird, weil man sich Transportkosten einspart. All das führt dazu, dass in der Stadt mit wachsender Größe ein höherer Lohn bezahlt wird. Das ist ein erstes Merkmal, was wir sehen müssen. Was bedeutet eine zunehmende Stadtgröße auf der anderen Seite? Sie bedeutet für all jene, die zuziehen, dass die Lebenshaltungskosten beeinflusst werden. Und ich habe hier eine Kurve gezeigt, also Sie gehen nach rechts, es kommen immer mehr Menschen in die Stadt und nach unten, der Pfeil geht nach unten, das ist irgendwie komisch, dass es hier zusammengerückt ist, also gewissermaßen auf die negative Seite, steigende Kosten der Lebenshaltung. Was spiegelt das? Das spiegelt insbesondere, wenn Sie in verdichtete Räume gehen, müssen Sie immer höhere Immobilienpreise, immer höhere Mietpreise bezahlen, Sie haben mehr Zeitverlust durch Pendeln. Das heißt, die sogenannten urbanen Kosten, die städtischen Kosten, die steigen an mit Zuzug, mit der Größe der Stadt. Und dann haben Sie gewissermaßen diese Auseinanderentwicklung. Zum einen ist es attraktiv, in eine Stadt zu gehen, weil Sie höhere Löhne bezahlt bekommen. Zum anderen stellen Sie aber fest, die Bodenpreise, die Mietpreise gehen nach oben und Sie müssen immer länger der Pendelbinde gehen. Das heißt, wir haben hier auf der anderen Seite diese negativen Wirkungen. Das Ganze, das hat die gleiche Farbe, ist nun zusammengepackt hier unten in dieser umgekehrt U-förmigen Kurve. Auch hier haben wir reichlich Evidenz, dass wir sagen können, am Anfang, wenn die Arbeitskräfte, wenn Städte sich entwickeln, überwiegen die Agglomerationsvorteile. Das heißt, der Nettovorteil und damit auch das Realeinkommen, das wird zunächst ansteigen, weil zunächst die Agglomerationsvorteile dominieren. Je mehr Leute in eine Region, in eine Stadt kommen, umso heftiger wird der Kampf um den Boden, wenn Sie so wollen. Und das bedeutet, diese Kurve wird wieder absinken und wir haben dieses umgekehrte U. Also diese Kurve des umgekehrten Us ist gewissermaßen die reale Position. Per se sind hohe Löhne attraktiv, Lebenshaltungskosten schlecht, hohe Lebenshaltungskosten. Sie bringen das im Realeinkommen zusammen und die Kurve in Städten sieht so aus, wie hier beschrieben. Wir haben hier eben diese zwei Effekte. Dann ist die Frage, wer wird in die Stadt ziehen? Wir haben hier zum einen gewissermaßen das Angebot der Stadt. Das Angebot durch das, was Ihnen die Firmen bieten, das Angebot durch das, was Sie im Mietmarktbereich, im Immobilienbereich vorfinden. Haben Sie als Arbeitskraft natürlich die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Standorten zu wählen, haben Ihre Präferenzen, die ich bereits beschrieben habe. Und die Idee ist nun, Sie werden mit steigendem Realeinkommen werden mehr und mehr Leute bereit sein, in eine Stadt zu ziehen. Das heißt, wir haben hier simultan abgebildet nun diese Kern, Kernentwicklungen. Wir haben die Mobilität der Arbeitskräfte, wir haben die städtischen Agglomerationsvorteile und wir haben den Immobilien- und Mietmarkt hier aufgezeichnet. Und das liefert uns nun die Bestimmung der Größe einer Region, einer Stadt. Sie haben hier diesen Punkt, hier gleicht sich für den letzten Zugezogenen genau das, was er braucht, um in eine Stadt zu ziehen, das Realeinkommen aus mit dem, was die Stadt durch die Firmen und durch den Wohnmarkt bietet. Und das spiegelt sich hier oben in den entsprechenden Lebenshaltungskosten. Wir wissen dann, wie hoch sind die Preise in dieser Region und wie hoch werden die Löhne sein. Und die Löhne sind auch gleich wieder Ausdruck von Produktivität. Das Wichtige, das ganz, ganz Wichtige, und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn das heute durch meinen Vortrag rüberkommt, ist, das ist alles ein simultanes System. Jeder, der auf einzelne Indikatoren guckt, jeder, der nur auf Arbeitsmobilität, nur auf den Bodenmarkt, nur auf die Clusterkräfte guckt, geht viel, weil er nicht im gesamten Zusammenhang denkt. Und der Charme dieser vielleicht von Ihnen anstrengend empfundenen Grafik ist, dass wir das simultan sehen und dass wir simultan sehen, was sich ergibt. Also das heißt, wir haben so viele im Gleichgewicht, hier haben wir hier diesen Punkt, so viele Menschen werden in dieser Region leben. Das ist das. Jetzt lassen Sie mich analysieren, was passiert, wenn wir einen positiven Produktivitätsschock in einer Stadt, in einer Region unterstellen. Was ist ein positiver Produktivitätsschock? Nehmen wir einfach mal das Beispiel, dass die lokale Infrastruktur gestärkt wird, die die Firmen produktiver macht. Es sind viele Beispiele, konkrete Beispiele denkbar. Was bedeutet das? Bessere lokale Infrastruktur, das bedeutet, Firmen werden produktiver. Wenn Firmen produktiver werden, bedeutet das, dass diese Lohnkurve, die ja praktisch die Bereitschaft, Löhne zu bezahlen, dass sie nach oben dreht. Das heißt, bei dem positiven Produktivitätsschock haben Sie nun diese Drehung der Lohnkurve nach oben. Das ist das, was passiert. Und wenn wir das nun spiegeln, hier unten, bedeutet das, dass das Realeinkommensangebot in der Stadt nun steigt. Ja? Sie nehmen hier gewissermaßen diese Lohnkurve und die Lebenshaltungskostenkurve und überlegen Sie sich, was bedeutet das bei der höheren Produktivität?
Verstehen Sie da hinten so?
Verstehen mich nicht. Die führen wir hier in dieser Kurve zusammen und was wir nun schön sehen, aus dem Zusammenspiel dieser dezentralen Entscheidungen wird ein neues Gleichgewicht entstehen. Wir werden eine größere Stadt haben. Aufgrund der lokalen Infrastrukturverbesserung ziehen mehr Arbeitskräfte rein, weil die Firmen ihnen bessere, höhere Löhne bezahlen. Wir sehen andererseits, was das bedeutet. Wir haben nominal höhere Löhne, wir haben aber durch den Zuzug auch höhere Kosten in der Lebenshaltung. Und das ist der Bodenmarkt, der hier der Kostentreiber ist. Und die Frage ist nun, wie sieht nun genau diese Erhöhung des Realeinkommens aus, was sich den Arbeitskräften nun bietet? Sie sehen hier von Punkt 1 auf Punkt 2 haben wir nun ein höheres reales Einkommen, also Verfügbarkeit über Güter. Wir sind insofern wohlhabender. Und was Sie aber auch sehen, ist, dass wir hier Profiteure haben, die wir im Auge haben müssen. Das sind die Bodeneigner. Die Bodeneigner profitieren von dem lokalen Produktivitätszuwachs, denn die Mieten werden steigen. Kriege hier Ermahnungen. Ich will das Augenmerk von Ihnen auf zwei Punkte lenken. Diese Effekte werden nun, die Realeinkommenserhöhung wird umso stärker sein, je steiler diese Kurve ist. Wenn die steiler wird, dann wird der letztliche Anstieg des Arbeitseinkommens höher sein und er wird umso geringer sein, je knapper der Wohnraum und in der Stadt ist und je schärfer die Regulierungen sind. Das ist gewissermaßen der Kernpunkt an dieser Erklärung, die viele, viele Theorien integriert, müssen wir ansetzen, um im nächsten Schritt nun die Treiber der Regionalentwicklung zu verstehen. Wie viele Minuten geben Sie mir noch? Drei Minuten? Okay, ja, es...
Das ist zu akzeptieren. Es gibt viele Treiber und die Treiber müssen wir nun gewissermaßen denken über die Wirkung auf jede dieser einzelnen Kurven. Manche Treiber, die wir haben, betreffen das Arbeitsangebot, manche betreffen die Kosten der Lebenshaltung und manche betreffen diese Lohnkurve. Und hier ist das Angebot, was ich diskutieren könnte. Wir haben Präferenzen, das hat Herr Hüther schon angedeutet, für Stadt. Wir haben Faktoren wie den Klimawandel, der Regionen unterschiedlich betrifft und damit die Produktivität, die Lohnkurve tangiert. Wir haben die große Diskussion um die Globalisierung, die im Moment spaltet die Gewinner- und die Verliererregionen, diejenigen, die in der Importkonkurrenz stehen und die exportieren. Wir haben technologische Entwicklungen und wir haben, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, das zu sagen, wir haben nationale Wirtschaftspolitiken, die in der Tat nicht blind sind, sondern die diese Kurven auch asymmetrisch tangieren, sodass mitunter große Regionen stärker gefördert werden, weil sie schon Anfangsvorteile haben oder möglicherweise durch andere Politiken wieder benachteiligt werden, sprich progressives Steuersystem. Die Idee war auch über Regionalpolitik noch zu sprechen. Auch hier ist fein zu ziselieren, wo kann Regionalpolitik wirken? Wir können im Prinzip drei Punkte machen. Wir können fragen, ist Regionalpolitik aus Verteilungsaspekten gut? Hier kommt man zu einem negativen Befund, weil von vielen Regionalpolitiken die Bodeneigner profitieren. Ja, lokale Maßnahmen führen zu Zuzug und können je nach der Konstellation dazu führen, dass sie gewissermaßen völlige unerwünschte Nebenwirkungen haben. Dann haben wir Effizienzargumente, die sind etwas stärker. Da haben wir natürlich das Argument der Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter. Wir haben die Diskussion um Agglomerationsexternalitäten. Da würde ich Wasser in den Wein gießen. Wir haben die Notwendigkeit von Marktunvollkommenheiten. Arbeitsmärkte funktionieren nicht gut, Kreditmärkte funktionieren nicht gut. Da ist anzusetzen und wir haben einen neuen Punkt, das ist die Frage der abgehängten Regionen, zu denen ich auch gerne Stellung genommen hätte, kann ich und will ich jetzt aber nicht machen. Lassen Sie mich mein Fazit sprechen. Regionalentwicklung bedeutet, wir müssen im Blick haben, dass Firmen und Arbeitskräfte mobil sind. Stadtgröße, Löhne, Mietpreise, Produktivitäten bestimmen sich simultan. Positive Schocks, also etwa regionalpolitische Maßnahmen wie eine Stärkung der lokalen Infrastruktur, haben eine Auswirkung auf Realeinkommen, aber kommen eben auch nach Maßgabe des Arbeitsangebots und des Angebots an Wohnraum auch den Bodeneignern zugute. Wir haben zahlreiche Einflussfaktoren, die über diese Kanäle zu analysieren sind und mit den regionalpolitischen Überlegungen habe ich meine vorherigen Punkte schon beendet. Die können wir vielleicht auch in der Diskussion anpacken. Vielen Dank.
Geht es so? Ja. Ich kann vielleicht sagen, auch wenn Sie jetzt so ein bisschen abgekürzt wirken, es wird ein Sonderheft entstehen und da können Sie genau alles ausführen. Ja, ich hatte da schon die ersten Meldungen gesehen. Wo haben wir denn? Haben wir kein Mikrofon?
Ja, vielen Dank. Martin Gornig, DEW Berlin. Deine Ausführungen haben ja nochmal deutlich gemacht, sozusagen optimale Stadtgröße und Schocks, wie gut man das dann erklären kann. Für mich ist die Frage, kann man wirklich von exogenen Schocks ausgehen? Wenn ich mir Realitäten angucke, ich sage also, ich habe mal angefangen, gebe ich zu, 1980, so in der Mitte der 80er Jahre mit Regionalpolitik, da kam München immer ständig an die Wachstumsgrenze und sie schob sich heraus. Ist das wirklich ein exogener Schock oder gibt es nicht endogene Entwicklungen, die dazu führen, wenn eine Stadt an die Wachstumsgrenzen kommt, dass sie über Effizienzmaßnahmen nachdenkt und genau diese Schocks extra sozusagen auch planbar installiert?
Ach so, wollen Sie denn? können, glaube ich, da direkt antworten.
Okay, bleib ich hier am Mikro. In der Tat, wir müssen davon ausgehen, dass positive Produktivitätsentwicklungen nicht vom Himmel fallen. Dafür ist in diesem Jahr der Nobelpreis an Paul Romer vergeben worden. Wir wissen, dass Aktivität in Städten, unter anderem diese Agglomerationsexternalitäten, eine Schlüsselrolle spielen, dass sich neue Ideen entwickeln, dass sich neue Ideen in den Märkten umsetzen. Das heißt, das, was ich hier in der Lohnkurve habe, das ist genau das Thema. Und deshalb glaube ich, dass dieses Diagramm instruktiv ist. Da passiert Innovation. Innovation spiegelt sich genau im Mikrokosmos hinter dieser Lohnkurve. Und in der Tat, wir haben die eigentlich eingefangen durch Humankapital in Externalitäten, durch Innovation. Und die Frage ist, wie sich diese Lohnkurve dann über die Zeit entwickelt. Aber die Kernelemente, dass wir Arbeitskräfte haben, die ihr Wissen austauschen, die ihr Unternehmertum zur Geltung bringen, die sind hier berücksichtigt.
So, ich habe noch 4 Wortmeldungen. Da, dann hier und dann Brigitte. Achso, du bist schon weg. Okay.
Ja, Ivo Bischoff, Uni Kassel. Ich habe eine Frage zu den Implikationen, die das hat, was du erläutert hast. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, ist einer der wesentlichen Sachen, dass man das Raumangebot elastisch halten soll, um negative Effekte gewissermaßen also die positiven Wirkungen geltend zu machen. Bedeutet das aber nicht am Ende des Tages, wenn wir sozusagen die Flächennutzung insgesamt deckeln wollen aus ökologischen Gründen, dass wir dann in den peripheren Räumen wirklich aktiv zurückbauen müssen?
Also es geht um diese Kurve und um die Frage, was steckt hinter dieser Kurve? Hinter dieser Kurve stecken eben die Bodenmärkte, stecken die Mietpreise und da sind manche Ineffizienzen. Da ist vielleicht drin, dass manche Gemeinde Bauland hat und sich die lokalen Bewohner dagegen sperren, das als Bauland auszuweisen. Wir sehen starke politökonomische Prozesse, dass Widerstand geleistet wird. Wer irgendwo lebt, hat gerne die grüne Wiese vor der Nase und mag den Nachbarn nicht vorne dran, aber das mag eine Verdichtung verhindern. Also wir haben Ineffizienzen in den Bodenmärkten drin, die man beseitigen kann. Wir haben sicherlich, wenn man genauer hinguckt, auch in vielen Städten haben wir Brachen, die genutzt werden können, wo es politischer Initiativen bedarf und wo gewissermaßen mehr Boden ausgewiesen werden kann. Dass das irgendwo an eine Grenze kommt, ist okay, dann sind wir beim ganz normalen Funktionieren des Bodenmarktes und irgendwo hat eine Stadt wahrscheinlich auch ihre natürliche Grenze erreicht. Aber um was es hier geht, die Politikmaßnahmen sollten verhindern, dass diese Lebenshaltungskosten durch hohe durch hohe Immobilienpreise gewissermaßen verzerrt in die Standortentscheidung, in unsere Auswahl, wo wollen wir wohnen, einfließen.
Bei dir direkt neben dir war eben eine noch. Und beide bitte kurz, die jetzt noch.
Martin Wassing vom Promotionsprogramm Dörfer in Verantwortung. Wenn ich Sie richtig verstanden gilt Ihr Modell unter der Prämisse der Mobilität des Faktor Arbeit. Jetzt haben wir gerade vom Herrn Hüter gehört, dass selbst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja aufgrund kultureller Effekte das doch zumindest sehr stark in Zweifel zu ziehen ist. Angenommen, wir haben die Mobilität der Arbeit nicht. Gilt Ihr Modell dann noch oder müsste man da so ehrlich sein und sagen, na, da muss ich nochmal drüber nachdenken?
Ja, der Charme des Modells ist, dass Sie gewissermaßen verschiedene Szenarien damit abbilden können. Die Mobilität der Arbeit kommt hier in dieser Kurve zum Ausdruck. Das heißt, je steiler die ist, umso weniger sind Leute von außen bereit, mobil zu sein, in diese Stadt zu gehen. Umso höher ist gewissermaßen die finanzielle Hürde, die bezahlt werden muss, damit man seine bisherigen Bindungen aufgibt. Also diese Mobilitätskosten, die haben Sie genau hier drin. Und diese Kurve ist genauso wie die Mietmarktkurve, wie die Lebenshaltungskostenkurve, wirtschaftspolitisch auf den Prüfstand zu stellen. Denn wir haben hier natürlich im Arbeitsangebot haben wir auch Effekte, wo wir genauer gucken müssen. Was ist es? Sind es natürliche Präferenzen? Sind es vielleicht Hemmnisse, weil bestimmte Einkommenskomponenten nicht portabel sind? Ist es so, dass
wir eben ja, familiäre Bindungen haben, dass es Peer Groups gibt, die ein Wechseln gewissermaßen unwahrscheinlicher machen. Aber mein Punkt ist, das Zusammenspiel und das Ergebnis der Regionalentwicklung hängt davon ab, wie diese Arbeitsangebotskurve genau aussieht. Und Ihr Szenario, was Ihnen durch den Kopf geht, das ist absolut hier abbildbar. Sie können das dann sofort, Sie können das sofort spiegeln. Es gibt hier etwas, was ich in meinen Überlegungen fast sogar nennen will, ein Mobilitätsparadox. Wenn die Arbeitsangebotskurve sehr, 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 sehr steil wird, wenn die Leute sehr, sehr immobil sind, dann profitieren sie sehr, sehr stark von lokalen Maßnahmen. Ja? Und das beißt sich mit mancher Überlegung, dass man sagt, man will eigentlich die lokale Arbeitsmobilität fördern. Das würde den regionalen Ausgleich flüssiger machen. Aber wenn Sie gewissermaßen diejenigen, die in einer Stadt, in einer Region verbleiben, fördern wollen, dann gelingt das am effizientesten, wenn Sie die Immobilsten identifizieren.
Noch ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz, sonst kommen wir wirklich schon in Teufelsküche hier.
Ja, hallo, Burstädter, mein Name vom IW. Ich wollte kurz fragen, Sie haben gesagt, es gibt einen Punkt, wo die Agglomerationskosten den Nutzen übersteigen. Ich habe aus meiner Wahrnehmung nicht den Eindruck, dass Städte wie New York, London und Paris diesen Punkt bereits erreicht haben. Also haben Sie Beispiele dafür, wo Städte zu groß geworden sind? Und zum Beispiel die Löhne sinken oder die Immobilienpreise?
Zunächst beschreibe ich Ihnen einfach, wie die Stadt sich hier entwickelt. Die optimale Stadtgröße, das ist jetzt vielleicht eher eine akademische Sache, die wäre natürlich dort, wo der Scheitelpunkt dieser Kurve ist. Aber solange wir zulassen, dass Menschen zuwandern können, und nicht lokal bestimmt wird, wen wir in die Stadt lassen, haben sie Wanderung. Und das wird von daher dazu führen, dass Leute zuwandern, solange sie sich noch einen Erfolg davon versprechen. Und Sie sehen, dass der Anreiz ist da, hier zuzuwandern, weil sie noch ein höheres Realeinkommen geboten bekommen. Ja?